Wie ihr schon mitbekommen habt, machen wir heute die Predigt oder den Dienst so ein bisschen zweigeteilt. Ich fange an und dann wird mein wunderbarer Bruder Erik fortführen. Und zwar möchte ich heute ganz allgemein über das Thema Errettung oder Rettung sprechen. Ist natürlich jetzt kein Thema, das für euch völlig neu ist, weil, denke ich, die meisten von uns sind schon errettet oder haben zu Gott gefunden. Aber das Wort Rettung kann vieles meinen. Und es gibt ein Bibelwort, das mich in Vorbereitung der Predigt sehr angesprochen hat. Können wir das mal anwerfen? Das ist in Jesaja 45, Vers 22. Dort sagt Gott: Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ist ein sehr einfaches und ein sehr klares Wort. Und Gott sagt hier, dass nicht nur einzelne Menschen, sondern die ganze Erde, alle Menschen brauchen Errettung. Und dass man diese Errettung nur finden kann, wenn man sich an ihn persönlich wendet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so in diese Welt hineinschaue, egal ob jetzt nah oder fern, ich habe oft den Eindruck, diese Welt schreit nach einem Erretter. Diese Welt braucht so dringend einen Retter. Ich lese zum Beispiel gerne Nachrichten, eigentlich jeden Tag. Ich habe immer so meine Seite, tagesschau.de, wo ich jeden Tag immer reinschaue. Und es vergeht eigentlich kein Tag, wo man nicht irgendwelche neuen Schreckensmeldungen liest. Also ich finde, in der letzten Zeit hat das so drastisch zugenommen, dass irgendwelche Leute enthauptet werden, egal aus welchen Gründen, abgeschlachtet, ermordet, verfolgt und so weiter. Und wenn ich das so sehe, dann denke ich mir jedes Mal, wow, diese Welt braucht Rettung. Diese Welt braucht einen Erretter. Das sind zum Glück alles Dinge, die noch relativ weit entfernt sind von uns. Aber es gibt ja auch viele, wie soll ich sagen, persönliche Krisen, die Menschen haben können, wo ich mir auch denke, Menschen brauchen einen Retter. Es gibt so viele Leute, die einfach mutlos geworden sind, die irgendwie die Orientierung im Leben verloren haben, die in Angst, in Depression gefangen sind, die total alles finster sehen, keinen Ausweg mehr kennen, wo ich merke, Menschen brauchen einen Erretter, Menschen brauchen Rettung. Und dann gibt es natürlich auch ganz, ich sag mal, ganz banale Situationen oder kleinere Krisen, die jeder von uns, ich denke, jeder von uns kennt das, dass man zum Beispiel ein schwieriges Gespräch führen muss auf der Arbeit, vielleicht mit einem Chef oder mit einem Arbeitskollegen. Oder manchmal gibt es auch Situationen, die im Alltag auftreten können. Vielleicht kennt ihr das, ihr wollt ganz schnell aus der Wohnung raus, ihr habt irgendeinen wichtigen Termin und ihr findet einfach eure Schlüssel nicht oder irgendwas ganz Wichtiges. Das sind immer so Situationen, wo ich mir denke, oh Jesus, hilf mir jetzt, hilf mir, Gott, hilf mir. Ich brauche jetzt hier Rettung. Oder wenn ihr zum Beispiel am Automaten steht, ihr wollt Geld abheben und habt eure PIN-Nummer vergessen. Und ihr denkt, oh, wie war das denn noch? Meine Güte, Gott, hilf mir. Was war 935? Okay, sage ich euch jetzt nicht, wie meine Nummer ist. Oder zum Beispiel eine Situation, die Prediger gut kennen. Es will einem einfach nichts einfallen, was man am nächsten Sonntag sagen könnte. Also das habe ich schon öfters mal bei Pastoren oder bei Predigern gehört, dass die einfach so eine Ideenlosigkeit haben oder alles schon so oft gesagt haben und sich denken, ach Mensch, was könnte ich denn meinen Schäfchen am nächsten Sonntag mal wieder sagen? Das haben die alles schon gehört. Das sind jetzt einfach nur winzige Beispiele. Ich denke, jeder von euch hat seine eigenen Beispiele, wo er merkt, ich brauche Rettung. Nun ist Rettung natürlich ein Wort, das wir ziemlich selten benutzen, weil einfach Rettung so dramatisch klingt. Ja, Rettung bedeutet ja, dass mein Leben unmittelbar bedroht ist von irgendetwas und jemand oder irgendetwas soll mich aus dieser Bedrohung herausretten. Wir würden wahrscheinlich eher sagen, ich brauche Hilfe. Oder wir würden sagen, ich brauche eine Antwort, ich brauche eine Lösung für mein Problem. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Schalter von der Deutschen Bahn gehe, würde ich jetzt nicht sagen, Entschuldigung, ich habe meinen Zug verpasst, können Sie mich bitte retten? Sondern ich würde, die wird mich wahrscheinlich groß angucken und sagen, sind Sie noch zu retten? Ich würde eher sagen, können Sie mir bitte helfen oder können Sie mir sagen, wie es jetzt weitergeht oder so, ja? Aber es ist im Grunde genommen alles das Gleiche. Ich brauche Rettung, ich brauche irgendjemanden, der mir jetzt aus der Patsche hilft, sage ich mal, ne? Und egal, ob das Problem groß oder klein ist, egal, ob es uns persönlich betrifft oder ob es jetzt die Welt als Ganzes betrifft, die Lösung ist für Gott immer die gleiche. Nämlich, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. All ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Also Gott sagt, egal was ist, komm damit zu mir. Versuch's nicht alleine irgendwie wieder auf die Reihe zu kriegen. Und man sieht auch in diesem Vers, dass Gott irgendwie so einen Anspruch hat, dass er alleine der Retter ist und keiner sonst. Er sagt ja im zweiten Teil des Verses, denn ich bin Gott und keiner sonst. Also Gott sagt, wahre Rettung kann nur von mir kommen. Natürlich hat Gott nichts gegen menschliche Hilfsmaßnahmen oder Gott hat nichts gegen, dass wir selber unser Gehirn benutzen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine Bibel fallen lasse, dann würde ich jetzt natürlich nicht sagen, oh Herr, in deiner Güte und Gnade, bitte mach, dass die Bibel wieder zu mir zurückkommt, sondern ich würde natürlich die Bibel einfach aufheben und das Nahestehendste einfach selber tun. Aber oft kommen wir ja an Situationen, wo wir mit unserer Weisheit einfach nicht weiter wissen. Wir sind mit unserem Latein am Ende. Und wir als Menschen geben uns natürlich schon Mühe, uns zu helfen oder anderen zu helfen. Die Ärzte versuchen das auf medizinische Weise. Die Psychologen versuchen das auf psychologische Weise. Aber alle kommen irgendwann an ein Ende und wissen nicht mehr weiter. Ich kann davon ein Liedchen singen. Es gibt bei uns in der Praxis, wo ich jetzt gerade Praktikum mache, oft Fälle, wo mir auch der Therapeut dann so im Vertrauen sagt, ich habe eigentlich alles getan, was ich kann. Mehr weiß ich nicht. Wir können jetzt die Therapie nur auslaufen lassen und das Beste hoffen, dass es sich irgendwie von selber wieder einrenkt. Also solche Fälle gibt es tatsächlich. Genau. Gott sagt in diesem Vers, dass wir uns an ihn wenden sollen. Oft versuchen wir, uns an uns selbst zu wenden und die Rettung oder die Lösung für unser Problem in uns selbst zu finden. Und ich denke, das ist ganz normal, weil die Welt, die ohne Gott lebt, weiß nichts anderes. Sie kann sich nur an sich selber wenden oder vielleicht an andere Menschen. Das ist auch das Gleiche, was man mit Jesus gemacht hat. Als Jesus am Kreuz hing, ich denke, ihr kennt die Stelle alle, was haben die Leute gesagt, als sie am Kreuz vorübergelaufen sind? Sie haben gesagt, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist und steig vom Kreuz herab. Wenn du was kannst, dann musst du es selber machen. Wenn du ein Problem hast, musst du es selber irgendwie hinkriegen. Rette dich selbst. Und wir sprechen das vielleicht nicht unbedingt so aus, aber oft, denke ich, sagen wir das auch zu uns. Oh, ich muss jetzt hier eine Lösung finden. Ich muss das irgendwie wieder hinkriegen. Und wir versuchen dann so an uns irgendwie was herumzubasteln oder zu verändern. Und wir merken, ach, ich bin irgendwie zu viel so und ich bin zu wenig so. Ich müsste mehr so sein und ich müsste weniger so sein. Ich muss irgendwie mich verändern. Ich muss jemand anders aus mir machen. Ich muss mich selber retten. Weil so wie ich jetzt bin, bin ich vielleicht nicht genug und niemand anders kann mir helfen. Ich muss das selber irgendwie hinkriegen. Vielleicht kennt ihr das, dass bekannte Sänger oder irgendwelche Stars früher mal aktuell gewesen sind, dann lange Zeit eine Pause gemacht haben und dann ein Comeback versuchen. Habt ihr bestimmt schon öfters gehört. Und damit so ein Comeback erfolgreich sein kann, brauchen die oft einen Imagewechsel. Ich versuche das mal für die älteren Geschwister zu erklären, was das bedeutet. Es gibt manche Sänger, die waren früher sehr erfolgreich, wie sie sich immer so dargestellt haben und haben ihre CDs gut verkaufen können. Aber in der heutigen Zeit ist vielleicht die Art und Weise, wie sie auf Menschen wirken, nicht mehr so beliebt. Und wenn sie jetzt wieder erfolgreich sein wollen, müssen sie ihr Bild verändern. Sie müssen sich einen anderen Anstrich geben. Sie müssen eine neue Maske sich ausdenken, die sie aufsetzen können, damit die Leute das wieder toll finden, damit die Leute wieder ihre Musik kaufen, damit die Leute wieder sagen, der ist cool, den möchte ich hören, den mag ich. Und im Grunde genommen ist das zum Beispiel so ein Selbstrettungsversuch. Die Leute merken, okay, wenn ich so bin, wie ich früher immer war, dann gehe ich unter. Dann bin ich verloren. Und ich muss jetzt selber irgendwie mich wieder beliebt machen. Ich muss mich irgendwie wieder ankurbeln, dass die Leute mich wieder toll finden. Ich muss mich selber retten. Und genau das sollen wir aber nicht tun. Gott sagt, hör auf, dich mit dir selber zu beschäftigen und an dir selbst herumzudoktern und wie kriege ich das jetzt wieder hin und wie kann ich dieses und jenes Problem lösen, sondern Gott sagt, wende dich zu mir, egal was ist, egal ob das Problem in deinem Charakter liegt oder in deiner Familie, in deinen Beziehungen, in deinem Geld, egal ob deine Zukunft nicht besonders rosig aussieht, komm damit zu mir. Versuch nicht, das auf eigene Faust irgendwie zu lösen. Und ich möchte gerne mit euch eine Geschichte anschauen, wo ein ganzes Volk sich an Gott gewandt hat, weil sie gemerkt haben, wir kommen mit unseren Mitteln einfach nicht weiter. Und diese Geschichte steht im 2. Chronik, Kapitel 20, Verse 12 bis 17. Und zwar geht es da um das Volk Israel unter dem König Josaphat. Folgende Ausgangslage, da kamen Feinde von allen Seiten und Richtungen, die Israel total bedrängt haben und der König wusste genau, wir sind nicht stark genug, um dem Stand zu halten. Wir können mit eigenen Mitteln da nichts ausrichten, um uns zu verteidigen. Und deswegen hat er, der König, gebetet und hat gesagt, unser Gott, willst du sie, nämlich unsere Feinde, nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn, samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Da kam der Geist des Herrn auf Jehaziel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten, von den Söhnen Asafs mitten in der Gemeinde. Und er sprach, horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen. Denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Siehe, sie kommen auf der Anhöhe Zitz herauf und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen, vor der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Und das finde ich so beeindruckend, diese Bibelstelle, dass der Leiter oder der Herrscher eines Volkes, ein König, sich so weit demütigen kann und sagen kann, Gott, ich weiß nichts, wie wir hier wieder rauskommen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Gott, wir sind einfach mit unserem Latein am Ende. Du musst uns retten. Wir brauchen Rettung. Und Gott hat sich so mächtig dazu gestellt und ich glaube, Gott sagt das zu jedem von uns auch. Völlig egal, ob ihr jetzt von Feinden auf der Arbeit umringt seid oder von irgendwelchen anderen Feinden in euren Gedanken, in euren Gefühlen, in eurem Charakter. Gott sagt, komm damit zu mir, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Und der König hat gesagt, Auf dich, Gott, sind unsere Augen gerichtet. Wir schauen so oft auf uns selber und wir denken, ach, ich bin so, ach nee, ich bin so und so und das genügt nicht und das reicht nicht und ich muss so werden. Und Gott sagt, schau von dir weg, guck auf mich, ich mache das für dich. Im Vers 17 sagt dieser Levit, als er zu dem Volk Israel spricht, es ist nicht an euch dort zu kämpfen, tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Wenn ich die Bibelstelle lese, das fühlt sich für mich an, als ob Gott einfach sagen will, genieß die Show. Als ob Gott einfach sagen will, guck einfach zu, wie ich das mache. Gott macht es Spaß, Menschen zu retten. Gott macht es Freude, sich zu zeigen und der Welt zu demonstrieren, ich kann mehr als ihr. Ich bin Retter, ihr seid keine Retter, aber ich kriege das hin. Und es macht Gott Spaß und es ist für ihn nicht schwer, Menschen zu retten. Und deswegen sagt er, stellt euch einfach hin, schaut zu, wie ich das für euch regel. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, dass wir uns vorstellen müssen, wie die Rettung im Einzelnen aussieht. Oft fangen wir ja an zu überlegen, na okay, Gott kümmert sich jetzt drum, aber wie will er das denn machen? Er könnte es so machen, er könnte es so machen, ah nee, das geht ja wegen dem nicht. Vielleicht macht das auch so. Ja, das wird schwierig. Und wir versuchen so vorauszudenken, ne? Und Gott so ein bisschen die Arbeit abzunehmen. Gott, das habe ich schon versucht, das brauchst du nicht machen. Wäre noch die Möglichkeit, obwohl, nee, lass Gott, nee, lieber was anderes. So, ne? Und wir rätseln so rum und versuchen das irgendwie doch wieder selber zu machen, obwohl wir es ja eigentlich Gott geben wollen. Aber es fällt uns so schwer, einfach loszulassen und sagen, okay, ich gehe jetzt schlafen, interessiert mich nicht mehr. Gott, du machst es. Aber genau das möchte Gott, dass wir einfach loslassen und volles Vertrauen haben in ihn. Warum können wir uns Gott zuwenden? Warum geht es überhaupt? Wir können uns Gott zuwenden, weil er sich uns zuerst zugewandt hat. Ich habe noch eine Geschichte rausgesucht, wo es jetzt nicht so sehr um ein Volk geht, das sich von Feinden umzingeln sieht, oder von sich von Feinden, ihr wisst, was ich meine, sondern es geht um einen einzelnen Menschen, der eine individuelle, persönliche Krise gehabt hat und der auch Rettung erfahren hat. Und das wollen wir uns jetzt nochmal zusammen anschauen in Richter, Kapitel 6, Vers 11 bis 16. Da geht es um Gideon. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Eine Terebinte ist ein Baum. Dieser Baum gehörte Joas, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Damals war die Situation, dass Israel dem Volk Midian untertan war und die Midianiter konnten mit den Israeliten machen, was die wollten. Und wenn die Israeliten ihre Ernte eingefahren haben, sind die Midianiter gekommen und haben einfach das weggecasht, haben einfach denen das abgenommen und die leer zurückgelassen. Und der Gideon hat sich deswegen immer versteckt. Eine Kelter ist ja eigentlich ein Platz, wo man Weintrauben auspresst. Das ist so ein bisschen wie tiefer gelegen in der Erde. Und er hat quasi dort immer den Weizen ausgedroschen, damit er nicht beobachtet wird und damit die Leute nicht wissen, okay, der hat was, dem können wir was wegnehmen. Okay, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach, mein Herr. Wenn der Herr wirklich mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Also Gideon, der war total am Ende. Der hat nur schwarz gesehen. Der hat nur das Schlechte gesehen, Gott hat uns verlassen, Gott hat uns im Stich gelassen, der steht nicht zu uns. Wieso kommst du jetzt hier mit so einem Satz, du tapferer Held? Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Was willst du mir eigentlich erzählen? Gideon, der ist richtig ein bisschen so verbittert irgendwie, ne? So kalt geworden, hat überhaupt keinen Glauben mehr, vertraut gar nicht mehr auf Gott. Und dann aber Vers 14 steht dieser wunderbare Satz, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach. Und das finde ich so genial. Egal wie schwarz wir sehen oder egal wir von der Antwort entfernt sind, egal wie negativ wir sind, Gott wendet sich uns trotzdem immer noch zu und sagt, hey, ich bin jetzt da und ich mache jetzt was an deiner Sache. Willst du glauben? Bitte vertrau mir doch. Also der Herr ist so geduldig mit uns manchmal, der ist so barmherzig und gnädig, dass egal wie schwarz wir sehen, egal wie negativ wir drauf sind, auch wenn wir nur miese Laune verbreiten, ne, der Herr wendet sich uns trotzdem zu, wie er sich Gideon zugewandt hat. Und es liegt dann an uns, wollen wir uns auch ihm zuwenden. Und das ist das, was Gideon gemacht hat. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Gideon, der hat sich so klein gesehen. Der dachte, ach, ich bin so unbedeutend, ich bin so unwichtig. Unsere Familie hat generell nichts zu sagen in unserem Stamm. Und in unserer Familie bin ich auch das kleinste Würstchen von allen. Der hat sich so unbedeutend und klein gesehen. Und er hat genau gewusst, Gott, du willst, dass ich andere errette. Ich brauche selber erstmal Errettung. Gott, du musst mir erstmal raushelfen aus mir selber und aus meinem begrenzten Denken und wie ich mich sehe. Gott, ich soll andere erretten. Du musst mich erstmal erretten. Und dann kommt eine Stelle, wo Gideon dem Engel des Herrn ein Opfer bringt. Und der Engel des Herrn, ich glaube, er berührt dann dieses Opfer, dieses Opfer mit seinem Stab und dieses Opfer geht in Flammen auf und der Engel, danke, richtig, das ist bei Simson, habe ich jetzt verwechselt, ja, aber ein Opfer ist es auf jeden Fall, ja genau, das kommt später, also ich glaube, er schlachtet erst ein Böcklein und opfert das diesem Engel des Herrn. Auf jeden Fall verschwindet dann dieser Engel des Herrn und Gideon ist total erstaunt. Und das lesen wir in Vers 22 bis 24, da sagt er, als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, wehe mein Herr, Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophra, der Abiesriter. Genau. Ich habe in meiner Bibel auch noch so einen kleinen Vermerk gehabt, bei der Engel des Herrn. Oft, wenn in der Bibel von Engeln berichtet wird, haben Menschen versucht, diesen Engeln ein Opfer zu bringen. Und die Engel haben immer gesagt, nein, ich bin nicht Gott, opfere das nicht mir, sondern opfere es dem Herrn. In dieser Geschichte aber nimmt dieser Engel des Herrn dieses Opfer an. Und ich habe bei mir so eine Fußnote gehabt, dass dieser Engel eigentlich kein Engel war, sondern Jesus selber. Der natürlich noch nicht als Jesus bekannt war, weil Jesus noch nicht auf der Erde war zu dieser Zeit. Aber Gideon ist Jesus selbst begegnet in dieser Geschichte. Es war kein normaler Engel, weil dieser hat nämlich das Opfer angenommen. Und ich finde das so krass, was für eine Wandlung oder was für eine Errettung Gideon erlebt hat in sich selber, weil er hat so klein, so negativ, so schwach über sich gedacht. Und am Ende sagt er, ich habe den Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und dann baut er diesen Altar und gibt dem Altar den Namen, der Herr ist Friede. Also ganz offensichtlich hat diese Begegnung mit Jesus ihm persönlichen Frieden gebracht. Er hat Ruhe gefunden in seiner Seele. Er ist einfach diesen schwarzen Schatten losgeworden. Weil Gott sich ihm zugewandt hat, hat er sich ihm dann auch zugewandt. Und genau das sollen wir auch machen. Genau, lasst uns nochmal Jesaja 45, 22 lesen, weil es einfach so gut ist. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Das sagt Gott uns. Ja, ich schaue gerade. Ich denke, ich mache an der Stelle Schluss und würde jetzt gerne das Wort meinem wunderbaren Bruder übergeben, der eine sehr wunderbare Geschichte hat, wie Gott ihn gerettet hat, wie Gott sich ihm offenbart hat. Kommst du?
Dankeschön. Also erstmal wollte ich mich bedanken, so, dass ich mein Zeugnis geben kann. Ich habe als erstes, wo ich hier reinkam, gleich irgendwie so gespürt, dass hier ganz stark die Liebe Gottes bei euch ist. Also die Annahme, einfach so, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ich finde, das ist hier wirklich spürbar anwesend. Und ich würde einfach vorher gerne beten so, dass nicht ich rede, sondern dass der Heilige Geist zu euch redet, weil ich kann euch nichts sagen. Vater, ich danke dir einfach, dass du heute hier bist. Ich danke dir für deine Gegenwart, Vater. Du hast gesagt, wo wir uns versammeln in deinen Namen, Herr, da bist du. Und ich möchte jetzt einfach zurücktreten, Herr, als dein Gefäß, Herr. Ich kann überhaupt nichts sagen, Herr. Ich kann nicht in die Herzen reden, Herr. Ich kann nichts verändern, Herr. Das kann nur dein Geist. Und ich übergebe die Leitung und diese Worte, die jetzt kommen, Herr, einfach dir und bitte dich, dass du durch mich redest und mich gebrauchst als dein Gefäß. In Jesu Namen. Amen. Wo fange ich denn an? Ich fange am Anfang an. Und zwar, also ich bin wohlbehütet aufgewachsen, hatte eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Kindheit. Und meine Eltern waren schon immer sehr christlich und ja, wir gehen in die Gemeinde und Gott und Jesus liebt dich und kennt ihr ja alle. Und aber irgendwie in mir konnte ich das so nicht annehmen. Ich hatte irgendwie immer Probleme, diese Liebe anzunehmen. So, das kam bei mir nicht ins Herz rein und hat eigentlich mehr zu einer Rebellion geführt, dass ich mir gesagt habe, Mann, da will ich nicht hin, die sind mir alle viel zu langweilig. So, ich weiß selber, wo es lang geht und ich gehe in die Welt und erlebe das wahre Leben und ihr habt doch keine Ahnung und ist ja Quatsch, warum soll es Gott geben und so. Und dann gibt es nicht so viele Probleme und was man alles so hört, das kam auch aus mir heraus. Und ich habe halt mich immer mehr dann auch auf Dinge eingelassen, die überhaupt nicht gut sind. So. Und so mit 16 Jahren, also bis 13 Jahre hätte ich noch aufs Gymnasium gehen können, so ungefähr. Oder neben 10 ungefähr. Irgendwie so in der Dreh, wie war das? Ich weiß nicht, vierte Klasse oder so. Jetzt kann ich auch noch aufs Gymnasium. Nee, aber genau, vierte Klasse hätte ich noch aufs Gymnasium gehen können. Und dann kam bei mir irgendwie so ein Cut. Ich habe mich nur noch aufs Böse eingelassen. Nur noch mit den negativen Leuten, mit den Rebellen, mit denen, die immer gegen Lehrer waren, die immer rebellisch waren, die sich nicht unterordnen wollten. Das waren so meine Leute und da habe ich mich hingezogen gefühlt und habe mich da auch immer sehr mit eingebracht. So. Und so baute sich das so Stück für Stück auf, so dass das in mir immer wuchs, immer mehr Rebellion. Und aber auch die Liebe so in mir war sehr erkaltet gewesen und ich habe mir eigentlich selber mich nicht wirklich so annehmen können, wie ich war und auch mich selber nicht so geliebt. Deswegen war ich wahrscheinlich auch schneller bereit, Dinge zu machen, wo andere, die sich lieben oder die was auf sich halten, sagen würden, nee, das mache ich nicht, nee, da will ich nichts mehr zu tun haben, das macht mich ja kaputt. Aber mir war das irgendwie egal. So. Ich wollte einfach alles ausprobieren, wollte einfach wissen, so, was gibt's noch. Und so fing das halt an, dass ich mit 16 dann anfing, Drogen zu nehmen, so Gras zu konsumieren, also Cannabis. Zigaretten zu rauchen, Alkohol zu trinken, zu klauen, Graffiti zu sprühen, illegal und lauter solche Sachen, immer so gegen das Gesetz, immer Rebellion, immer gegen alles, was irgendwie von oben mir irgendwas erzählen will. Ich wusste es ja besser. Wie ging es weiter? Dass ich dann meine Eltern natürlich total betrübt habe damit, meine Familie natürlich auch sehr traurig gemacht habe damit. Die waren immer bemüht, mich auf den richtigen Weg wieder zu führen und haben mich dann auch auf Entgiftung geschickt. Das erste Mal auf Entgiftung war ich mit 16 Jahren so. Da habe ich auch meine Erfahrungen gesammelt. So. Man ist dann mit noch mehr Chaoten zusammengekommen. Es war eigentlich immer so, man ist reingekommen als jemand, der, ja, sag ich mal, Mist baut. Und man hatte aber immer Leute gefunden, die wesentlich schlimmer waren. Ne? Also ich war dann halt echt auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh Mann, das schreckt mich jetzt ab, sondern ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, wie hast du das gemacht? Wie hast du den Einbruch gemacht? Wie hast du das geklaut? So, das hat mich irgendwie immer so interessiert und mich hat das auch immer interessiert, so kriminelle Filme zu gucken. So, und habe mir auch immer vorgestellt, so, wie wäre das, wenn ich das selber mal mache? So, das hat mich immer innerlich gereizt und es war in mir drinne einfach was hat das angezogen? Magnetisch. So wie der Heilige Geist Dinge anzieht, so hat auch eine andere Macht Dinge angezogen, die in mein Leben kamen und die mich im Prinzip ausgestattet haben und das nach außen gestrahlt haben, was in mir ist. Und um die Geschichte mal nicht ganz so lang zu machen, also es ist dann immer schlimmer geworden, auch ich habe alle möglichen Drogen ausprobiert, war auch sehr abhängig gewesen, habe 7 Entgiftungen gehabt, 4 Therapien und habe auch zur Bruchzeiten gehabt, wo ich selbst mein Leben Jesus gegeben hatte, unter Tränen und wie ich dann auch frei wurde von Drogen, aber halt trotzdem immer noch geraucht habe. Also im Prinzip habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, bin ich wirklich frei geworden so, weil ich hatte ja in mir dieses Suchtpotenzial ist ja nicht weggegangen. Also wenn jemand keine Drogen nimmt, aber dafür mehr raucht, ist er für mich nicht frei, weil er ist immer noch gebunden oder mehr essen oder sonstige Süchte. Das war immer noch vorhanden, diese Andockstation. Und ich hatte dann mich auch in der Gemeinde eingebracht, habe dann auch fleißig dort als lieber guter Christ gedient, so, habe die Technik mitgemacht und ich war auch wirklich voll Feuer und Flamme so und das hat mir auch was gegeben, aber das schlaffte irgendwie immer mehr ab. Ich weiß nicht warum, aber es schlaffte immer mehr ab so. Ich saß an der Technik und innerlich habe ich mir gesagt, du Heuchler, ich sitze hier, am Wochenende gehe ich feiern, feier Partys wieder, mache wieder meine Musik und hier sitze ich in der Gemeinde, setze meine religiöse Maske auf und singe mit die Lieder, aber in mir sieht es ganz anders aus. Ist das echt? Und deswegen habe ich mich dann einfach auch da wieder distanziert, so bin wieder in die Welt reingegangen, habe echt volles Programm wieder mitgemacht, war viel, viel schlimmer als vorher. Die Bibel sagt, wenn in dir was weggeht, dann kommen 7 andere und es wurde so, es ist immer schlimmer geworden mit mir. Ich war sehr, sehr kalt geworden, richtig kalt. Habe viele Leute beklaut, habe viele Einbrüche gemacht, habe viel Menschen verletzt so und vor allem mich auch selber so sehr abgelehnt gehabt eigentlich und war wirklich total am Ende. Ich sag mal, äußerlich gesehen, ich hatte meine Ausbildung, ich habe eigentlich gutes Geld verdient gehabt so, habe mein Auto gehabt, habe meinen Führerschein gehabt, habe eine schöne Freundin gehabt, habe eine wunderschöne Wohnung gehabt und nach außen hin schien ja alles zu laufen so, ne? Und die Leute haben wahrscheinlich auch alle gedacht, bei dir läuft es ja richtig gut, Mensch. Aber innerlich, ich war tot. Ne? Also ich war so drauf, dass wenn ich Tabletten und Alkohol konsumiert hatte und ich hatte Streit mit meiner Freundin, habe ich mich ins Auto reingesetzt und bin mit Absicht gegen andere Autos gefahren. Also ich hatte eine starke Belastung in mir drinne gehabt. Und ich weiß nur, ich war duschen zu Hause und beim Duschen habe ich eine Stimme gehört. Und die hat zu mir gesprochen. Und ich wusste, es war Gott. Hat zu mir gesprochen. Und ich wusste, ich muss wieder in die Gemeinde gehen. Und so bin ich in die Gemeinde gegangen und habe dort ans Fenster geklopft so und habe gesagt, ey Pastor, Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat zu mir gesprochen. Und hat gesagt, Erik, komm rein. Ich habe gerade gebetet, dass alle, die weggegangen sind, dass sie wiederkommen. Und ich bin in die Gemeinde gegangen und ich habe noch nie so eine Freude gehabt. Ich bin in dem Haus rumgerannt. So. Die Leute dachten, ich bin von Sinn, aber der Heilige Geist war auf mir. Ich habe so eine Freude gehabt. Ich war so erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das war Hammer. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Und wie ging es weiter? Es ging halt so weiter, dass ich halt wieder in der Gemeinde war, wo ich vorher rausgegangen bin. Und jedenfalls, ich wusste aber irgendwie, Gott hat mich berührt, aber ich war noch nicht ganz frei. Und meine Eltern hatten mich eingeladen, ich soll mal zu ihnen in die Gemeinde kommen. Da kommt ein Prediger, der heißt Ricardo Wolf. Und der ist Pastor und Evangelist. Und der war früher selber noch schlimmer als ich unterwegs gewesen. Der kommt aus einer Mafia-Familie. Der hat richtig mit der Finsternis zu tun gehabt. Und Jesus hat ihn freigemacht und Gott hat zu ihm gesprochen. Und hat gesagt, komm mein Sohn, dreh um. Und er hat seine Pistole weggeschmissen und hat ein neues Leben angefangen. Und ist für mich ein riesengeistiges Vorbild. Und jedenfalls war er bei meinen Eltern in der Gemeinde gewesen. Und ich bin in die Gemeinde gegangen. Und das war eigentlich mehr wie ferngesteuert so. Eigentlich wollte ich nicht wirklich. Das war in mir immer noch was drinne gewesen, was voll dagegen geblockt hat. So. Aber es hat mich gezogen wie ein Magnet in diese Gemeinde. Und es ist eine Brüdergemeinde. Und ich bin da hingekommen. Und der Pastor, da hatte jetzt schon eine Viertelstunde, hatte der gepredigt, hat sein Zeugnis gegeben, hat von Jesus erzählt und so weiter und so fort. Und ich bin in den Raum reingekommen und ich habe so die Gegenwart Gottes gespürt. Das war richtig spürbar. Der Geist Gottes war spürbar da. Und ich habe mich hier vorne hingesetzt, wo mein Bruder hier sitzt. Und ich habe nur geheult. Ich weiß nicht, wie viel da rauskam. So. Man hätte ein Schwimmbad füllen können, denke ich. Das floss und floss und floss und floss und floss einfach aus mir heraus. Das ist richtig was abgegangen. Und der Bruder hat zu mir gesagt, dieser Bruder ist ein größerer Sünder als ihr alle, aber Jesus liebt ihn. Und Bruder, willst du dein Leben Jesus geben? Und ich habe unter Tränen, ja, ich will. Und der hat seine Hände auf meinen Kopf gelegt und hat gesagt, in Jesu Namen, ich setze dich frei. Und in dem Moment ist in mir diese Finsternis, diese Macht, ist spürbar, also sichtbar herausgegangen, sodass die ganze Gemeinde erschrocken war. Der Dämon ist rausgegangen, sichtbar. Und ich habe mich so aufgebäumt und wollte den Pastor schlagen durch diese Kraft, die in mir drin ist. Meine Familie kann es bezeugen, die sitzen da vorne. Die haben das auch alle gesehen. Und danach ist auch noch eine Schwester von Dämonen befreit worden. Und die Gemeinde stand erstmal Kopf. Ja, ist ja gerade eine Brüdergemeinde, die glauben sowas ja nun nicht unbedingt. Ne? Aber ich hab's einfach erlebt so und ich muss echt sagen, danach hat der Pastor mich noch auf eine Therapie gefahren, bis nach Hamburg. Da bin ich nach 3 Tagen wieder abgehauen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Also ich war ein Katastrophenfall, richtiger Katastrophenfall. Irgendwo man sagt, bete du mal, du machst das. Und jedenfalls, als ich dann dort abgehauen bin, ich muss echt sagen, ich war zerbrochen. Ich war richtig unten, also wirklich nicht hier auf der Stufe, sondern noch darunter, ganz unten. Meine Wohnung war weg, meine Freundin war weg, ich hatte alles verloren, ich war nackt. Ich war wirklich gedemütigt, aber der Herr sagt ja, der Herr ist dem nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Und ich war zerbrochen und ich bin dann wie gesagt frei geworden, bin von der Therapie zurück. Und bin dann immer regelmäßig dort zu dem Pastor in die Gemeinde gegangen. Und die haben für mich gebetet, voll Heiligen Geistes, voll Power. Und da sind Dinge bei mir weggegangen, sodass ich jetzt nach 2 Jahren keine Zigarette mehr rauche, keine Drogen mehr nehme, keinen Alkohol mehr trinke. Ich bin völlig frei geworden und ich bin ein anderer Mensch. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das kann ich wirklich bestätigen hier und heute euch sagen. Und dann hatte ich dann irgendwie so den Ruf gekriegt in meinem Herzen, so Gott hat dann auch ganz neu zu mir gesprochen. So, ich habe seine Stimme wahrgenommen, ich habe Dinge sehen dürfen, Träume gehabt, so Visionen, weil einfach das in dir, was das blockiert hat oder was in mir war, was blockiert hat, ist weggegangen und man hat einen anderen Bezug gehabt zu Gott. Und die Bibel spricht ja, dass die Schafe seine Stimme hören. Also es ist nichts Ungewöhnliches, Gottes Stimme zu hören. Und ich habe das einfach dann wirklich auch so wahrgenommen und habe dann auch den Ruf gefolgt und bin nach Dresden gegangen. Bin jetzt in Dresden seit dem 1.9. vorigen Jahres und habe dort eine Erzieherausbildung angefangen. Und ja, ich merke einfach, wie der Herr einfach jeden Schritt von mir segnet und mit mir ist. Und wie er mich auch in meiner Berufung einfach wirklich schult und schleift. Und ich sage, es tut öfters weh, ja? Aber wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und das kann ich wirklich bestätigen. Und ich merke aber auch, wie er mich versorgt. So. Also ganz übernatürlich. Ich habe meine WG dort gefunden. Ich habe meinen Führerschein wiederbekommen. Ich habe keine Schulden mehr. Ich kann heute hier stehen und normal reden, ohne zu stottern. Ich habe 10 Jahre schwerst Drogen konsumiert. Ne? Und viele sagen, hä, du, Drogen? Nee, glaube ich nicht. Also es ist ein riesen Wunder, was der Herr an mir getan hat. Und der Herr hat letztens auch wieder zu mir gesprochen. Und ich saß in der Bahn und habe da so einen Monitor gehabt. Und da stand, die Kathedrale von Dresden wird durch Lichteffekte angestrahlt, sodass es so aussieht, als wenn sie wirklich atmet. Und ich fand das so recht interessant so. Und den einen Abend, das war früh um 1, hat mich der Heilige Geist wachgehalten bis früh um 3 und hat mir Dinge gezeigt und hat mir im Prinzip gezeigt, dass der Zustand von vielen, vielen Gemeinden ist, dass die Lichteffekte bei sich haben, aber das wahre Leben ist nicht mehr da. Es sieht nur noch so aus, als wenn diese Gemeinde wirklich lebt. Und ich glaube, dass der Herr momentan, und er hat es mir auch aufs Herz gelegt, einfach eine Armee ruft, so wie mein Bruder das heute gesagt hat, dass das wirklich eine Armee wird, die aufsteht und wir dürfen die Pläne Gottes sehen. Gott hat einen Plan und wir sind seine Kinder und wir dürfen sehen, was er vorhat. Das ist nicht für ihn alleine, sondern wir sind sein Leib und wir sollen das machen, was der Kopf, was Jesus sagt. Und er zeigt es uns und wenn wir ihn bitten, wird er es uns zeigen. Und ich merke einfach, wie das Volk Gottes momentan so ist, hat er mir gezeigt, der Herr, wie David gegen Goliath, wo das Volk einfach paralysiert ist, wo das Volk einfach Ängste hat, wo vielleicht falsche Demut da ist, wo wir sagen, nee, wir können das nicht, ja, der Feind, ich weiß, der hat uns jetzt wieder Leute weggerissen, wir haben keine Finanzen, wir haben das nicht, aber ach, wir lieben ihn und das ist falsche Demut, das sollen wir nicht haben. Wir sind nicht nur Lämmer, wir sind auch Löwen. Und ja, der Löwe, der will momentan dieses Jahr ganz stark aufstehen und will Befreiung und will Freisetzung schaffen. Und ich merke einfach, wie der Herr Davids ruft. Er ruft Davids. Es gab damals ein David im Alten Testament, aber Jesus hat uns die Salbung verschafft durch den Sieg am Kreuz, dass wir auch Zugang haben, alle David zu sein, alle Befreier zu sein. Und ich würde einfach gerne nur beten und wer dieses Bedürfnis hat und sagt, ja, stimmt, vielleicht habe ich da irgendwo auch noch keinen Glauben und bin wie das Volk. Ich möchte einfach beten, dass der Herr uns diese Salbung, das heute einfach gibt und ich glaube, dass er es uns heute geben will, dass wir Befreier werden, dass wir aufstehen und dass wir zurückholen, was uns der Feind weggenommen hat. Ich möchte einfach noch beten. Vater, ich danke dir einfach, Herr, dass du hier so eine wunderbare Gemeinde geschaffen hast, Herr. Ich danke dir einfach, dass hier Gefäße sind, Herr, die du gebrauchen möchtest, Herr. Und ich danke dir einfach, dass du heute diese Salbung des Davids einfach legen möchtest auf jeden Einzelnen, der hier ist, Vater. Und ich bete, dass deine Salbung jetzt kommt, Herr. Du hast gesagt, dass die Salbung das Joch zerbricht. Die Salbung zerbricht jedes Joch. Die Salbung zerbricht jede falsche Demut, jeden Unglauben, jede Ängste. Und ich spreche diese Salbung heute frei über deiner Gemeinde, Herr. Dass dieser Ruf der Gebetsarmee, dass dieser Ruf des Befreiers heute in unseren Herzen einfach hervorgeht, Herr. Und dass wir aufstehen, Herr. Und dass wir die Dinge der Finsternis zerbrechen, Herr. Denn wir haben Autorität, Herr. Wir sind keine kleinen Christen, Herr. Wir sind die Herrscher der Welt, Vater. Du hast gesagt, wir sollen herrschen und wir sind Könige, Herr. Lege diese falsche Demut von uns weg, Vater. Nimm diesen Unglauben von uns weg, Herr. Nimm diese Ängste von uns weg, die uns binden, Vater. Und schaffe uns einfach auf die Ebene, dass wir Davids werden und dass wir aufstehen, Herr. Und ich danke dir, dass du es tun wirst in Jesu Namen. Amen.